Halleluja. Ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, wir loben dich und wir preisen dich und wir danken dir für diesen Tag der Auferstehung. Ich möchte bitten, dass du deine Worte zu uns sprichst, dass du uns aufzeigst, was dir wichtig ist und was für uns wichtig ist und dass wir deine Stimme hören und dass es in unser Herz fällt und dort aufgeht und Frucht bringt. Halleluja. Wir sind im Glaubensbekenntnis, im apostolischen Glaubensbekenntnis. Und ich weiß nicht, wer kann's auswendig? Eine kann es auswendig. Ja, dann werden wir es üben, dass wir es lernen, weil es ist eine gute Sache. Jetzt kriegen wir es am Beamer und sprechen wir es gemeinsam laut. Sprechen wir es nach. Also ich kann es schon. Also, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Lass gleich bitte drauf. Ich brauch's dann eh noch. Halleluja. Das ist das Credo, lateinisch Credo. Das, was wir glauben, zusammengefasst. Das glauben wir. Kurz noch, wie ist es entstanden? Das Christentum wurde zur Staatsreligion in Rom, im Römischen Reich, im 4. Jahrhundert. Und auf einmal wollten sich viele Menschen taufen lassen. Und dann war die Frage der Gemeinde, woher wissen wir jetzt, an was die jetzt wirklich glauben? Ich meine, die Leute sagen, wir glauben an Gott, ja, aber was heißt das und was bedeutet das wirklich? Ob es wirklich dieser wahre christliche Glaube ist oder doch eine Mischung mit was anderem? Und dann haben die einfach diese Definition des Glaubens, dessen, was wir glauben, niedergeschrieben. Und seitdem steht es. Seitdem steht es und gilt nach wie vor. Und ist mehr oder weniger die Essenz unseres Glaubens. Das, was wir glauben. Und da anhand dessen konnte man dann auch überprüfen, glauben die das, woran das, was Christus und die Apostel gepredigt hat, oder nicht. Ja? Und somit konnten sie das unterscheiden. Also so ist es dazu gekommen. Ja, meine Passage ist jetzt die da von gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Genau, aufgefahren in den Himmel, bis hierher. Das ist jetzt mein Abschnitt. Es beginnt gelitten unter Pontius Pilatus. Und wenn wir uns diese Passage anschauen, es beginnt mit dem Leiden Christi, Kreuzigung, Tod, Begräbnis, hinabsteigen ins Reich des Todes, auferstehen von den Toten, auffahren in den Himmel. Welche Passage ist das eigentlich? Wie könnte man das zusammenfassen? Um was geht es da? Welches?
Passion,
ja. Wie heißt das Fest, das wir da feiern?
Ostern,
ja. Karfreitag oder eigentlich Gründonnerstag, kann man sagen. Von Gründonnerstag bis zur Himmelfahrt. Ja, also da geht es eigentlich um Ostern, jetzt in diesem Abschnitt. Und ja, es beginnt damit, gelitten unter Pontius Pilatus. Wie man das angeschaut, wie es aufgefallen ist, sind eigentlich zwei Personen, zwei Menschen kommen vor in dem Glaubensbekenntnis. Das eine ist die Jungfrau Maria und gleich darauf der Pontius Pilatus. Also eine junge, gläubige Jüdin und ein römischer Präfekt. Der Verwalter von Jerusalem, der damals eingesetzt war. Damals war Kaiser Tiberius der Regent. Und Pontius Pilatus war der Stadtverwalter. Und ich habe gedacht, warum haben sie den reingenommen? Warum steht der Pontius Pilatus da drin? Was hat der für eine Rolle? Er war ungefähr 10 Jahre Stadthalter und hat nicht viele Jahre danach mehr gelebt, ist bald gestorben. Aber er steht drin. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, irgendwie macht dieser Mann dieses Glaubensbekenntnis auch amtlich. Sag jetzt mal, staatlich amtlich. Wieso das? Er war kein Jude, er war nicht gläubig, vielleicht ist es noch geworden, aber er war der Verwalter der Besatzungsmacht Roms. Und ohne ihn hätte es keine Kreuzigung gegeben. Ohne ihn hätte es keine Kreuzigung gegeben. Also der Mann war wichtig, damit Jesus sein Erlösungswerk hat tun können. Und was noch dazu kommt, finde ich, er war kein Jude und somit ist das keine jüdische Geschichte, sondern es ist eine internationale Geschichte. Ja? Also ohne ihn wäre das relativ jüdisch-christlich, aber durch ihn wird es quasi staatlich, amtlich bestätigt. Er ließ ihn zum Tode verurteilen. Ja? Und es geht dahin, also mit dem Leiden Christi. Vom Leiden zur Himmelfahrt. Also wir haben mit Pontius Pilatus jetzt diesen genauen geschichtlichen Bezug. Es ist der Jesus Christus, der damals gekreuzigt wurde. Von dem reden wir, vor 2000 Jahren. Von dem wird gesprochen, um den geht es. Es gibt in anderen Religionen, da gibt es einen Jesus, der vorkommt, aber es ist nicht dieser, der da vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde. Und wir reden von dem, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und es ist der Kern der christlichen Botschaft. Der Sohn Gottes leidet für uns Christen, für uns Menschen, für uns Sünder. Das ist die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft geht übers Leiden des Gottes Sohnes. Ohne dem geht es nicht. Und warum? Warum war es notwendig? Und was hat es mit mir zu tun? Welchen Bezug hat diese Stelle mit mir? Er hat für mich gelitten, für meine Sünden. Und somit kriege ich einen Bezug zu diesem Glaubensbekenntnis. Es ist nur wegen dir und wegen mir passiert. Es ist wegen uns und für uns passiert. Gelitten unter Pontius Pilatus. Er wurde gekreuzigt. Er ist gestorben und er wurde begraben. Kreuzigung war eine brutale Tötungsmethode zur Abschreckung für Verbrecher. Bald darauf wurde sie eingestellt, weil es so brutal war. Jesus musste es erleiden. Und es ist ja die traurigste Passage in diesem Glaubensbekenntnis. Gelitten, gekreuzigt, gestorben und begraben. Interessanterweise steht vor Jesus weder, dass er gepredigt hat, dass er Wunder getan hat, dass er ein guter Mensch war, steht alles nicht drin, ist alles nicht relevant. Relevant für uns ist, der Gottessohn hat gelitten, er wurde gekreuzigt, er ist gestorben und er wurde begraben. Und das bezweifelt niemand. Niemand bezweifelt es, dass Christus das durchgemacht hat. Das ist ohne Zweifel. Mit der Auferstehung ist was anderes. Aber das wird nicht bezweifelt. Das ist Faktum. Das ist wirklich passiert. Folter, Tod, Begräbnis. Ein Faktum. Und er ist unseren Tod gestorben. Eigentlich hätten wir da oben hängen müssen. Für unsere Sünden haben wir es verdient. Es wäre unsere Strafe gewesen. Aber Gott hat es ihm gelegt, auf dass wir es nicht tragen müssen. Halleluja. Halleluja. Unsere Strafe lag auf ihm. Danke, Jesus, dass du das auf dich genommen hast. Gestorben, wie ist das belegt? Wodurch wissen wir, dass er gestorben ist? Laut Bibel jetzt, ja. Woher wissen wir das?
Bitte.
Der Stich in die Seite. Der Stich in die Seite hat gezeigt, das haben sie nämlich so getestet, ob die noch leben oder nicht. Durch den Stich in die Seite ist auf einmal Wasser und Blut getrennt rausgespritzt. Ja? Und das ist der Beweis, dass das Blut nicht mehr zirkuliert hat. Sobald das Blut nicht mehr zirkuliert, setzen sich die roten Blutkörperchen ab und es fraktioniert sich und das Plasma ist weiß und die Blutplättchen sind nach wie vor rot und es ist getrennt. Somit ist klar, es gab keine Zirkulation des Blutes mehr, er war tot. Ja? Das ist der Beweis, dass er gestorben war, deswegen haben sie ihm auch nicht mehr die Beine gebrochen, war nicht mehr notwendig, weil er tot war. Also Jesus ist wirklich, wirklich gestorben. Er wurde begraben, ist auch ein Faktum. Er wurde bewacht von Soldaten, von römischen Soldaten, weil sie Angst hatten, dass da irgendwas, dass er wieder geholt wird von seinen Jüngern. Ja. Halleluja. Was ist dann passiert? Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Da gibt es eine Schriftstelle dazu. Aber jetzt möchte ich kurz mit zurückgehen. Also wir sind genau mitten im Evangelium an dieser Stelle. Ja. Er leidet für uns, er wird gekreuzigt, er stirbt und wird begraben. Und eigentlich mit uns als Christen passiert das Gleiche im Geistlichen. Wenn wir gläubig werden, erleben wir eigentlich im Geistlichen das Gleiche. Wir sterben uns selbst. Wir sind bereit, uns, unserem Ego zu sterben. Ja? Und unser Leben hinzulegen. Wir sterben unserem Ego zentriert sein. Das bedeutet Christ werden. Ja? Das bedeutet, ich will abzugeben an Gott. Und sagen, dein Wille geschehe, nicht meiner. Ich habe das ganz intensiv erlebt in meinem Glaubensleben. Also ich war da bei einem Seminar und da wurde die Frage gestellt, ob wir das wirklich wollen, so ganz bewusst, unserem alten Ego zu sterben. Und ich wusste, ich will das. Ja. Und ich habe das ganz intensiv dann erlebt im Anschluss. Also ich habe wirklich andererseits habe ich noch geweint, dass mein alter Christian stirbt, weil ich habe meinem alten Leben wirklich Adieu gesagt, ich will neu leben mit Gott. Und habe dann wirklich ein ganz intensives Erlebnis mit Gott, Begegnung mit ihm gehabt, die mich zum Teil wirklich verändert hat. Und das äußere Zeichen dafür ist die Taufe. Die Taufe ist das Zeichen, ich sterbe, ich werde untergetaucht und dann als neuer Mensch tauche ich wieder auf. Das ist die Taufe, das Symbol der Taufe, dass wir unser Leben in Christus, in Christi Hände legen. Ja. Und die Schrift sagt es auch, dass wir mit ihm gekreuzigt sind und mit ihm auferstanden sind, im Geistlichen. Ja. Das sagt Paulus, das sagt er bei uns aus. Das ist im Geistlichen, in unserem Geist ist das passiert. Ja. In unserem Körper noch nicht, aber in unserem Geist sind wir mit ihm gekreuzigt. Was hat Jesus im Reich des Todes gemacht? Ich würde es jetzt nicht groß ausführen, aber wir lesen in der Offenbarung 1,18. Dass Jesus die Schlüssel des Todes und der Hölle hat. Die hat er sich geholt. 1,18, so jetzt der Brünner braucht so. Ist noch nicht so spät. So.
Und der Lebendige, also fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Also er hat sich die Schlüssel des Todes und des Hades geholt. Es war notwendig, dass Jesus da ins Totenreich geht. Er war die 3 Tage dort, so wie wir es gehört im Alten Testament, die Geschichte von Jona, das Symbol des Wals, wie Jona 3 Tage im Bauch des Wales war, hat er Jesus auch zitiert mit den Philistern in einem Gespräch. Und er hat, das ist auch interessant, im 1. Petrus steht, ich will jetzt auch nicht groß ausführen, aber ich lese es einmal vor, es ist ganz interessant, Petrus schreibt da, 1. Petrus 3, Vers 19. 1. Petrus 3, Vers 19. Sagt er. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 18, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Also es könnte so sein, ich würde jetzt gar nicht da ein großes Dogma daraus machen, dass Jesus im Totenreich den Toten das Evangelium verkündet hat. Ja, zumindest kann man es aus dieser Stelle, könnte man das ableiten. 1. Petrus 3, Vers 19 ist aber jetzt nicht für uns, für unser heutiges Leben jetzt heilsrelevant, ja, aber einfach eine interessante Ausführung von Petrus. Ja, und der Tod konnte ihn nicht halten. Warum konnte der Tod Jesus nicht halten? Weil er ihn besiegt hat. Warum? Wie hat er ihn besiegt? Durch die Auferstehung. Aber warum ist er auferstanden? Oder warum konnte ihn der Tod nicht halten? Warum konnte der Tod Jesus nicht halten?
Weil er stärker ist.
Ja, warum ist er stärker? Ja, Gott ist ja. Ja, und wie ist Gott? Oder wie hat er gelebt? Wie hat Jesus gelebt? Ohne Sünde. Hey, er hatte keine Sünde. Hätte er gesündigt gehabt, wäre es was anderes gewesen. Aber es gab keine Berechtigung, ihn zu halten. Ja? Weil die Sünde ist der Grund für den Tod. Und er hatte nie gesündigt. Ja? Deswegen ist er wieder auferstanden. Halleluja. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Also jetzt sind wir mitten in Ostern, am Ostersonntag. Der Herr ist wahrlich auferstanden. Und es ist eine Realität. Jede Sekunde deines Lebens. Jesus ist auferstanden. Und diese Auferstehungsfreude und diese Auferstehungskraft lebt in dir. Und sie lebt in mir. Wir haben diese Kraft und diese Freude in uns. Sie ist in uns, jederzeit. Und wir dürfen uns an ihr erfreuen. Es ist die Botschaft, die den Unterschied macht. Christus ist auferstanden von den Toten. Und wir werden mit ihm auferstehen, wenn wir an ihn glauben. Halleluja. Und ich glaube auch, dass wenn wir dieses Bekenntnis aussprechen, dass das was mit Gott tut. Wenn wir das im Glauben Gott zusprechen, ja, oder in die Welt, in die sichtbare, in die unsichtbare Welt aussprechen, dann macht das, es macht was mit uns, aber es macht auch was mit Gott. Ja. Wenn wir ihm das zusprechen, dann bewegt das sein Herz. Davon bin ich überzeugt. Ja. Es bewegt Gottes Herz, wenn wir dieses Glaubensbekenntnis im Glauben sprechen. Er ist auferstanden von den Toten. Wisst ihr, wie viele Menschen ihn gesehen haben, laut der Bibel? Von der Auferstehung bis zur Himmelfahrt.
Circa 500
Menschen haben Jesus getroffen. Nach der Auferstehung. Mit den Malen. 500 Menschen haben ihn, mit denen hatte er Kontakt in der Zeit. In der Schrift steht, wenn 2 oder 3 Menschen etwas bestätigen als Zeugen, dann ist es so. Ja? Die Schrift sagt, es waren mindestens 500 Menschen, die ihn gesehen haben. Halleluja. Jesus ist wirklich auferstanden.
Und der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist das Coole. Wenn wir im Glauben sterben, gibt es ein Wiedersehen. Mein Vater ist gerade gestorben. Ja? Und er hat wirklich, also er hat in seinem Abschiedsstatement hat er das reingeschrieben. Cool. Also er hat auf der Party stehen gehabt. Es gibt noch ein ewiges Leben, da sehen wir uns wieder. Hey, es gibt ein Wiedersehen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir haben Hoffnung und wir haben Frieden durch Christus. Halleluja. Und Jesus hat uns noch einen Auftrag gegeben. Den möchte ich auch noch vorlesen, dann sind wir eh schon fertig. In Matthäus 28. Matthäus 28, 18 bis 20. Sagt Jesus. Das waren seine letzten Worte. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und das wünsche ich euch und mir jeden Tag, dass wir uns ausstrecken nach Gespräch mit Menschen. Wo wir ihnen diese frohe Botschaft einfach weitergeben. Im Vertrauen, dass Christus mit uns ist. Christus ist immer mit dir. Und der Heilige Geist führt dich. Und ich möchte ermutigen, dass wir Menschen darauf ansprechen und ihnen von dieser Hoffnung erzählen, die es gibt, die auch für sie da ist. Und damit möchte ich uns segnen und das möchte ich uns zusprechen, Vater, dass du uns ermutigst, Menschen auf den Glauben ansprechen, dass du uns Feingefühl gibst, dass du uns zeigst, was wir sagen sollen, wie wir sagen sollen und dass du uns die Freude schenkst, dass wir von dir erzählen dürfen und von dem, auf den wir vertrauen. Und so segne ich uns alle mit Mut, mit Freude, mit Hoffnung, mit Frieden für die kommende Woche. In Jesu Namen. Amen.